Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, euch, die ihr hier seid. Das ist toll, mal wieder lebendige Leute zu sehen. Hier im Raum ein paar mehr als nur das Musikteam und die Techniker. Aber ich möchte auch euch zu Hause an den Bildschirmen ganz herzlich willkommen heißen. Toll, dass wir heute wieder gemeinsam in einer großen Gottesdienstfamilie diesen Gottesdienst feiern können und Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Rudi hat schon gesagt, heute ist Muttertag und natürlich habe ich auch versucht, meine Predigt auf diese Thematik auszurichten, aber Rudi hat auch schon einen ganz wichtigen Impuls gegeben. Also wenn du noch keine Mutter oder kein Vater bist und es vielleicht auch nie werden wirst, ist diese Predigt nicht unerheblich für dich. Also höre zu und entdecke, was Gottes Wort in dieser Beziehung auch für dich bereithält. Wir hören in letzter Zeit viel von sogenannten systemrelevanten Berufen. Zum Beispiel die Menschen, die als Pflegekräfte, als Krankenschwestern, Krankenpfleger oder Ärzte in den Krankenhäusern arbeiten oder in Pflegeeinrichtungen, auch im Lebensmittelhandel. Auch diese Menschen, die dort ihren Dienst täglich tun, gehören zu den sogenannten systemrelevanten Berufen und andere mehr. Einige Mütter und Väter arbeiten in solchen Berufen, andere nicht. Was auf beiden Seiten mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist, nämlich die, die in diesen Berufen arbeiten, sind dort, ich will mal sagen, ein Stück weit mehr gefordert aufgrund der Corona-Situation als im normalen Alltag. Und die, die nicht dazu gehören, haben jetzt ein Problem, wo sie nämlich schauen müssen, wie kommen sie mit ihren Kindern zurecht, die nicht in die Kita können, weil sie eben nicht, die Eltern, zu den systemrelevanten Berufen gehören, vielleicht sogar noch alleinerziehend sind, da werden ja mittlerweile die Kitas etwas mehr geöffnet, und wo vielleicht diese Eltern zugleich auch noch Homeoffice zu Hause haben. Homeoffice und Homeschooling zugleich, von einem Schreibtisch zum anderen pendeln, da stelle ich mir nicht sehr erbaulich vor. Ich bin dankbar, dass ich in der Situation nicht stehen muss. Was jedoch in der ganzen Thematik gar nicht in den Blick genommen wird, ist die Tatsache, dass Mütter und Väter per se, ich will mal sagen, Kraft ihres Amtes, ihrer Aufgabe als Mutter und Vater, aus Gottes Sicht eine geistliche Systemrelevanz für die Welt und das Reich Gottes haben. Gerade weil ihnen Kinder anvertraut sind. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, so sagt Jesus in der Bergpredigt. Was könnte dies in Bezug auf Mütter und Väter bedeuten? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solch alles andere zuteil werden, was die Versorgung, die Kleidung und so weiter angeht. Ich glaube, da haben Väter und Mütter einen besonderen Stellenwert und ihren Fokus eben auf ihre anvertrauten Kinder zu richten. Nun ist das mit der Relevanz ja so eine Sache. Ich glaube, wir verlegen da oft, ob bewusst oder unbewusst, den Schwerpunkt. Ich will mal ein Beispiel nennen. Manche, vielleicht auch manche von euch, kommen zum Gottesdienst mit der Frage, welche Relevanz hat der Gottesdienst, hat die Predigt für mich, für mein Leben? Und ich will mal sagen, es ist durchaus legitim, diese Frage auch zu stellen. Und natürlich wollen Rudi und ich auch versuchen, darauf zu achten, dass wir nicht irgendwas hier erzählen, sondern dass es auch eine gewisse Relevanz für euer Leben hat. Und trotzdem denke ich, dass eine andere Frage in Bezug auf Relevanz wesentlich wichtiger ist. Nämlich die Frage, welche Relevanz hat mein Leben, mein Einsatz für das Reich Gottes, für das Evangelium, welche Relevanz hat mein Gottesdienstbesuch, mein Zuhören auf die Predigt für das Reich Gottes, für Gottes Ehre? Und da merken wir, dass plötzlich das Bild gedreht wird. Ich muss gestehen, oftmals bin ich auch in der ersten Kategorie. Ist das wichtig für mich? Hat das Wert für mein Leben? Hat das eine Relevanz? Entsprechend filtern wir. Auch die ganzen Informationsflut. Ich lese mir längst nicht alles durch, was mir zugeschickt wird. Ich frage mich nicht immer so bewusst, aber unbewusst. Hat das Relevanz für mich? Ist das wichtig oder nicht? Und ich glaube, hier haben Mütter und Väter eine große Möglichkeit bei gleichzeitiger Verantwortung. Gott möchte durch gläubige Eltern wirken. Aber hier kommt eine andere Art von Elternschaft ins Spiel, die Rudi eben schon kurz erwähnt hat. Es gibt auch eine geistliche Elternschaft. Man spricht auch von geistlichen Müttern und Vätern. Und bevor jetzt die Jungen wieder anfangen abzuschalten, das kann man durchaus auch als Jugendlicher praktizieren. Eine geistliche Vaterrolle im Leben eines anderen Menschen spielen, eine geistliche Mutterrolle im Leben eines anderen Menschen spielen. Die Bibel spricht da von Jüngerschaft. Also von daher, wenn wir heute natürlich in besonderer Weise Väter und Mütter mit leiblichen Kindern in den Blick nehmen, bitte versucht immer auch zugleich, auch zu Hause, diese andere Version vor Augen zu haben, weil diese Version vielleicht eher auf dein Leben zutrifft. Hinter vielen bedeutenden Männern und Frauen der Geschichte stehen bzw. standen gläubige Mütter und Väter. Ein Beispiel ist Timotheus, ein ganz wertvoller Mitarbeiter des Paulus. Zwei Briefe sind allein an ihn gerichtet worden. Timotheus gehörte zu dem Team vom Apostel Paulus, durch das Gott, man kann es wirklich so ausdrücken, zur damaligen Zeit die Welt veränderte. Die Welt begann auf den Kopf zu stellen. Doch auch hinter ihm, nämlich hinter Timotheus, standen zwei besondere Menschen, zwei Frauen. Seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois. Und sie werden eben in einem dieser beiden Timotheusbriefe erwähnt, im zweiten Timotheus, und ich lese dort einmal die Verse 1 bis 15. Und der andere Text, der hier noch an der Wand angeschrieben steht, den lese ich dann gleich noch aus der Apostelgeschichte. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Soweit der Text aus dem zweiten Timotheusbrief. Und ich möchte gleich den Text aus der Apostelgeschichte noch anschließen. Apostelgeschichte 16, die Verse 1 bis 3. Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonion nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Ein ganz kleiner Einblick in die Lebens- oder Familiensituation dieses Timotheus, der wohl wahrscheinlich auch durch die Predigt des Apostel Paulus zum lebendigen Glauben gekommen ist. Aber ich glaube, dass seine Mutter und eben Großmutter da auch eine große Rolle spielten. Ich habe mein Predigtthema mal folgendermaßen überschrieben. Es will nicht. Ach, da ist es schon. Dann habe ich hier keinen Empfang. Okay, dann muss ich vielleicht doch an die Wand dort schauen. Gläubige Mütter und Väter, geistlich relevant für das Reich Gottes. Und zwei wichtige Vorbemerkungen, bevor wir in die drei Punkte starten. Es geht mir um die Notwendigkeit, dass du als Mutter und Vater selbst eine persönliche Beziehung zu Jesus als deinem Herrn und Retter hast. Das ist lebensnotwendig. Und das Zweite, es geht mir um die Notwendigkeit, in allererster Linie an das geistliche Wohlergehen deiner Kinder und deiner anvertrauten Personen zu denken. Deine Aufgabe als Vater und Mutter ist nicht in erster Linie dafür zu sorgen, dass deine Kinder eine gute Ausbildung machen, gute Karrierechancen haben, finanziell irgendwann einmal abgesichert sein werden. Das sind alles wichtige Kriterien, aber wenn das alles dir gelingt und dein Kind nicht Jesus kennenlernt, war das alles umsonst. Es geht in allererster Linie darum, dass deine Kinder Jesus kennenlernen. Lernen, ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. In drei Punkte möchte ich euch mit hineinnehmen. Das erste, das liebevolle Vorbild. Wir schauen hier ein bisschen vielleicht spekulativ in die Familiensituation von Timotheus, wo er herkommt, von Eunike und Lois, ist uns ja nicht so viel berichtet, aber wir können, glaube ich, einige Prinzipien da durchaus erkennen und ableiten. Nun, was mag Eunike ausgezeichnet haben? Sie prägte ihren Sohn auf jeden Fall durch ihr eigenes Leben. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, dass sie selber mit jüdischem Hintergrund eine lebendige Beziehung zu Jesus als Messias hatte. Sie war also keine orthodoxe Jüdin, die auf den Messias noch wartete, sondern ihn in Jesus kennengelernt und angenommen hatte und ihm diente. Und das wiederum hatte sie selber gelernt vom Verhalten ihrer eigenen Mutter. Ich selber habe ja auch 4 Kinder miterzogen oder zumindest versucht. Und machen wir uns nicht vor, die wir in der Situation im Moment vielleicht noch stehen. So wichtig Worte auch sind, so wichtig eine gute Kommunikationsfähigkeit zwischen Eltern und Kinder ist, Worte allein erziehen keinen Menschen. Das Vorbild spielt eine enorm prägende Rolle. Ich glaube, die Eltern kennen diesen Satz und manchen hängt er vielleicht auch schon an den Ohren heraus. Ich kann meinem Kind sagen, was ich will. Es macht mir doch alles nach. Habt ihr das schon mal gehört? Ja klar. Ich kann meinem Kind gute Regeln weitergeben und ihm das immer wieder eintrichtern. Wenn dasselbe Kind aber an meinem eigenen Leben entdeckt, der Papa, der lebt, aber was ganz anderes als das, was er mir immer sagt, dann wird dieses Kind verunsichert und wird wahrscheinlich eher dem prägenden Vorbild nacheifern als den Worten, die man ausgesprochen hat. Und was ist nun geistlich relevant für dein eigenes Leben als Vater und Mutter und, wie gesagt, bitte hört auch zugleich als möglicher geistlicher Vater oder geistliche Mutter für eine andere Person. Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Da fängt es an. Wir sprachen ja davon, von einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und dass dann uns auch Gottes Wort wichtig ist und prägender Maßstab auch für unser eigenes Leben. Und dazu gehört dann eben auch, dass ich mir Zeit nehme, dieses Wort zur Hand zu nehmen und zu lesen. Selber und natürlich auch in gewissen Lebenszyklen in der Erziehung, hoffentlich auch mit meinem Partner, mit meinem Ehemann, meiner Ehefrau oder eben auch zusätzlich als Familie mit meinen Kindern. Geistig relevant wird die Frage sein, wie ich meine Zunge benutze. Hier kommt eben dieses Bild von dem, ich kann meinem Kind sagen, was ich will, macht sowieso alles nach. Welche Art von Kommunikation bekommt dein Kind mit, wenn du mit deinem Mann oder deiner Frau in Kontakt bist? Wenn es Konflikte gibt, wenn Stress da ist? Welche Form von liebevoll erfährt dein Sohn, deine Tochter in der Art und Weise, wie du mit deiner Frau als Mann umgehst? Bekommen deine Kinder mit, wie du Komplimente machst, wie du deiner Ehefrau, ich bleibe jetzt mal bei dem Bild, weil ich ja der Mann bin, zur Hand gehst, auch im Haushalt. All diese Dinge werden eine wichtige Rolle spielen, aber umgekehrt auch. Als Ehefrau an den Mann. Bin ich ständig nur da, um zu kritisieren, weil der Mann es eben doch nicht recht macht? Und der junge Mann dann, der Sohn, der wird sich das genau anschauen und vielleicht etwas aufnehmen, wie er mit seiner eigenen späteren Ehefrau vielleicht auch umgehen wird. Geistlich relevant wird der Besuch des Gottesdienstes sein. Wird für deine Kinder klar sein, na klar, Sonntagmorgen ist kein Morgen zum Ausschlafen und zum langen Brunchen, obwohl man das auch mal machen darf, aber grundsätzlich gehen wir zum Gottesdienst. Jetzt im Moment kann man das ja so super verbinden, ne? Brunch und Gottesdienst. Einen schönen Gruß nochmal zurück an die Leute zu Hause. Aber ansonsten, wenn normal die Zeit wieder ist und wir Gottesdienste besuchen können, sollte es eben auch normal sein, nicht auf einen Livestream zu hoffen, um wieder im Schlafanzug zu Hause brunchen zu können, sondern in den Gottesdienst zu kommen und den Kindern deutlich zu machen, das ist das Normalste von der Welt, dass man als Volk Gottes zusammenkommt, um Gott anzubeten, zu feiern, das Abendmahl zu genießen. Die Frage wird auch sein, inwieweit ich mein Haus öffne für andere Menschen. Stichwort Gastfreundschaft. Inwieweit ist da Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe erkennbar und bekommen meine Kinder auch mit als ein prägendes Beispiel. Umgang mit Konflikten, habe ich schon gesagt, Gottvertrauen in Krisenzeiten. Gerade jetzt ist ein sehr gutes Beispiel. Bekommt mein Kind mit, wenn ich eine Information aus dem Netz, die alles Mögliche da über diese Zeit jetzt berichtet, lese und vielleicht selber schon anfange, verschwörungstheoretisch unterwegs zu sein? Oder bekommt mein Kind mit, okay, ich bin kein Virologe, kein Epidemiologe als Vater, aber ich bin jemand, der den kennt, der alles in seiner Hand hält. Ich vertraue Gott in der Situation. Da kommen viele Informationen und ehrlich gesagt kann ich nicht genau einschätzen, welche wirklich 100% korrekt sind und nicht. Ich kann es einfach nicht, weil ich nicht das Fachwissen habe, um das wirklich auch nachhalten zu können. Ich bin da ein Stück weit darauf angewiesen, dass mich die Regierung, wer auch immer, da auch in guter Weise berät. Aber das Entscheidende ist nicht, ob ich ZDF, ARD oder anderen Verschwörungstheoretikern mein Ohr leihe. Entscheidend ist, ob ich dem mein Ohr leihe, der mein Leben in der Hand hält. Und das ist Gott, mein himmlischer Vater. Und das ist mein Herr, Jesus Christus. Bekommen das deine Kinder mit? Das sind geistlich relevante Bausteine für deine Erziehungsarbeit. Wir erziehen unsere Kinder auch und besonders durch unser eigenes Vorbild. Und Eunike, davon bin ich überzeugt, tat das auch. Und zumindest hat es ein positives Ergebnis gebracht. So dürfen wir davon ausgehen, bei allen Fehlern, die auch sie als Mutter gemacht haben mag, dass sie doch in positiver Weise da vorbildhaft unterwegs war. Ich glaube, sie war eine Mutter, die ihren Glauben sichtbar lebte, sodass Timotheus auch etwas davon mitbekam. Und wenn ich an diese Thematik denke, da fällt mir immer ein Liedtext von Manfred Siebald ein. Ich finde, er schreibt super Texte. Und ein Lied, ihr kennt das wahrscheinlich, da heißt es an einer Stelle, das ist übrigens ein Lied, was er an seine Eltern geschrieben hat. Für eins danke ich euch vor allen Dingen. Ihr habt mir Gott ganz früh schon beigebracht. Das war kein Drohen und das war kein Zwingen. Ihr habt mir einfach Glauben vorgemacht. Zum Beten brachten euch nicht erst die Sorgen. Es fand auch nicht nur in der Kirche statt. Und das, was ich verstand am Sonntagmorgen, sah ich bei euch am Mittwoch in der Tat. Das wäre ideal, wenn das so wäre. Dass nicht irgendwie Sonntag, so 10 bis 12, ist so meine holy Zeit als Christ, ne? Und dann ist ja der Alltag, spätestens Montagmorgen 8 Uhr, wenn der Wecker klingelt oder noch früher. Und dann tauche ich wieder in meine Welt ab. Nein, gerade im Alltag muss zu erkennen sein, was ich von dem verstanden habe, was Sonntag im Gottesdienst weitergegeben wurde oder was ich in meiner persönlichen Stille im Wort Gottes mitbekommen habe. Also diese Möglichkeit, als Vorbild zu dienen und andere zu prägen, haben aber eben auch nicht nur Mütter und Väter mit leiblichen Kindern, sondern eben auch geistliche Väter und Mütter, Menschen, die sich anderer geistlich annehmen und Jüngerschaft praktizieren, so wie Paulus das getan hat. Wir haben ja eben in den 2. Timotheus reingelesen und er schreibt ja hier, dir Timotheus, meinem geliebten Sohn. Also wenn jemand mit der Bibel gar nichts anzufangen weiß und eine Bibel nimmt und diese Stelle aufschlägt und das liest, was wird der denken? Ja klar, Paulus ist der Vater von Timotheus. Warum steht denn sonst Paulus an meinen geliebten Sohn? Ja, in gewisser Weise war er es auch, aber Paulus war unverheiratet. Timotheus sah er als sein geistliches Kind an, was durch seinen Dienst am Evangelium zum Glauben an Jesus gefunden hatte. Und deshalb kann er das in dieser ganz unverfänglichen Art so auch zum Ausdruck bringen. Und dieser Timotheus war jetzt mit diesem Paulus, mit seinem geistlichen Vater unterwegs. Sie haben eine Art Missionsteam gebildet. Teilweise waren auch andere dabei. Und im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus zwei ganz interessante Dinge. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ja jetzt nicht nur Worte des Paulus sind, die er da schreibt, sondern dass er das auch mit seinem Leben unterfüttert hat. Und das wiederum hat Timotheus, der ja mit ihm sehr eng zusammengelebt hat in dieser Zeit, auch mitbekommen. Der 1. Thessalonicher Brief fängt folgendermaßen an: Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Also Silas und Timotheus waren beide mit Paulus hier zusammen. Silvanus ist der gleiche wie Silas auch. So, und dann heißt es in Kapitel 2, ich lese euch nun mal 2, 3 Stellen, ab Vers 7. Da schreibt Paulus, wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Paulus schreibt hier nicht ich. Er schreibt von wir. Also er selber hat das gelebt, liebevollen Umgang mit diesen Menschen dort zu pflegen. Und er hat auch seinen Jüngern, die in seiner Jüngerschaft standen, Silvanus und Timotheus, das Vorbild gezeigt und sie angehalten, diesem Vorbild nachzueifern. Deshalb konnte er schreiben, wir haben das so gemacht. Etwas weiter heißt es, Vers 11, ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, das durch Gott geehrt wird. Wow. Und hier merken wir, spätestens an dieser Stelle können wir uns nicht rausreden, so nach dem Motto, ach, ich bin raus, ich habe keine eigenen Kinder, die Verantwortung habe ich jetzt nicht. Stimmt, die Verantwortung hast du im Augenblick nicht, aber vielleicht will Gott dich ja ermutigen, mal zu überlegen, könnte ich nicht mir vorstellen, für das Reich Gottes geistlich relevant zu werden, indem ich einen jungen Menschen unter meine Fittiche nehme oder einen Menschen in meinem Alter, der aber noch ganz jung im Glauben ist oder vielleicht einen Menschen, wo ich den Eindruck habe, der steht kurz davor, vor der Tür des Reiches Gottes und ich will ihm helfen, Jesus zu erkennen und als seinen Herrn kennenzulernen und dann mit ihm weitere Schritte des Glaubens zu gehen. Das ist eine Frage, die nicht unbedingt ich dir als Pastor in erster Linie stelle, sondern glaube, die ein Herzensanliegen Gottes ist für Menschen, die vielleicht auch keine Kinder, keine eigenen Kinder bekommen können oder eben, wo das Thema vielleicht Kinder auch abgeschlossen ist, ist ja auch mal irgendwann der Fall, eigene Kinder und wo man aber trotzdem sich investieren darf in das Leben anderer Menschen, um ihnen geistliche Mutter und geistlicher Vater zu werden. Ein zweiter Punkt. Ausdauerndes Gebet. In vielen Situationen scheint das Vorbildverhalten ja nicht gleich abzufärben. Also vielleicht habe ich das auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Natürlich ist es auch nicht immer so, dass all das, was ich vorlebe, auch an den guten Dingen, gleich übernommen wird. Das braucht ja auch eine gewisse Zeit. Und Kinder müssen ja auch merken, das macht Papa und Mama jetzt nicht, um mir irgendwas zu zeigen, sondern das ist ihr ganz normales Leben, ja, also das, was mich prägt, was mich prägen soll. Und natürlich ist es dort noch schwieriger, wo man vielleicht auch allein an der sogenannten geistlichen Front steht und einen nichtgläubigen Ehepartner zur Seite hat, der seinerseits ja auch durch sein Vorbild mitprägt und das manches Mal eher kontraproduktiv. Die Situation kennen wir auch. Ja, der ein oder andere vielleicht sogar von euch oder zu Hause, da ist jemand, entweder der Vater oder der Mutter, Kind Gottes und möchte wirklich seine Kinder in dieser Weise erziehen, aber der Ehepartner hat diesen Gott noch nicht so kennengelernt und hat andere Maßstäbe, andere Werte, zieht sich vielleicht aus der Erziehung ganz heraus. Nun können wir über den Vater von Timotheus nicht allzu viel sagen. Wir können nur so viel sagen, dass er eben nicht Jude war, Grieche war. Und wie der Text es, wie Lukas es in Apostelgeschichte 16 formuliert, können wir wohl davon ausgehen, dass er auch kein Christ war. Und gerade in diesem Setting war es Paulus wichtig, eben auch aufgrund der Juden, so beschreibt Paulus das ja, Timotheus eben zu beschneiden, um da einfach auch deutlich zu machen, dass es ihnen eben wichtig war, da auch an dem Gott ihrer Väter nachzuglauben, wobei eben Paulus ganz klar Jesus als den Messias auch predigte und verkündigte. Also gehen wir mal von der möglichen Situation aus, Eunike gläubig, ihr Mann eben nicht. Und was macht das in so einer Erziehungsarbeit, wo ja im Grunde genommen auch vom Alten Testament her sehr stark die Väter in die Pflicht genommen werden, was Erziehung angeht. Nun, wir wissen alle, die Arbeitssituation hat sich auch bis in die heutige Zeit weiter verändert. Die Väter sind oft viel außer Haus, dass eben doch vieles an der Mutter dann hängen bleibt. Und auch da wird ja von der Politik immer mehr darauf gedrängt, dass auch die Mütter eben an ihre Karriere denken sollen, arbeiten gehen sollen, und an die Kinder wird da weniger gedacht. Ich halte das nebenbei bemerkt für keine gute Entwicklung, aber da muss jede Familie eben auch selber schauen, wie das zu handeln ist. Und eine andere Problematik kommt noch hinzu. Also auf der einen Seite der nichtchristliche Ehepartner, der eventuell kontraproduktiv für die ganze Familiensituation sorgt, durch sein eventuell negativ prägendes Vorbild. Aber was ist eigentlich mit der Situation der Alleinerziehenden? Und ich musste in der Vorbereitung dran denken, wir können ja statistisch, können wir ja relativ gut erfassen, die Daten, die bei den Ämtern hinterlegt sind, wie viele zum Beispiel Mütter alleinerziehend sind in Unna, in Deutschland. Nun, wenn wir an alleinerziehende Mütter denken, die statistisch erfasst werden, was haben wir denn da vor Augen? Da ist ein Haushalt mit einer Mutter und mindestens einem Kind, eventuell mehr Kindern. Da ist kein Vater. Deshalb sprechen wir ja von alleinerziehend. Wisst ihr, liebe Geschwister, und das ist ein großes geistliches Problem in den Gemeinden. Es gibt so viele alleinerziehende Mütter in christlichen Familien. Da ist der Vater noch körperlich da. Da sind die nicht getrennt. Der Vater ist nicht verstorben, weggezogen, geschieden, was auch immer. Er ist präsent, gehört zu diesem Familienhaushalt. Aber er hat sich aus der Erziehung komplett zurückgezogen. Und was ist das dann? Dann ist das eine alleinerziehende Mutter. Ich möchte hier an uns Väter appellieren, dass wir da unsere geistliche Verantwortung übernehmen und nicht abschieben. Natürlich, viele von euch Väter, ihr habt einen stressigen Job und seid vielleicht auch viel eurer Zeit außer Haus, aber die Zeit, die ihr da seid, habt ihr Verantwortung für eure Söhne und Töchter. Also bei Onike, zurück zu ihr, mag es durchaus sein, dass sie viel Notvolles durchmachen musste und auch manche Tränen vergossen hat, bis es soweit war, dass ihr Sprössling Timotheus in puncto Glauben auch ihren Fußstapfen folgte. Vorbildlich leben und dennoch beten, das schließt sich ja nicht aus, sondern das gehört ja, wie ich eben schon in dem ersten Punkt ausgeführt habe, mit zu einem geistlich relevanten Leben dazu, dass ich mit meinem Schöpfer, mit meinem Herrn rede, auch über meine Kinder. Und gerade da, wo sie eben noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind, wo sie vielleicht noch in mancher schwierigen Phase sind, vielleicht auch Wege eingeschlagen haben, wo wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und im Grunde genommen nur unsere Not Gott klagen können. Deshalb ist es auch so gut, ganz früh mit Familienandachten, mit gemeinsamem Gebet, Singen, Bibellesen anzufangen, um die Kinder eben schon möglichst früh mit der Liebe Gottes, mit seiner Gegenwart zu konfrontieren, bekannt zu machen, auf eine angemessene Art und Weise. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe das wahrscheinlich hier auch schon mal erzählt, als wir in Brake waren, und unser Andreas, der war ja schon da. Und dann haben wir mal mit Bruder Weber gesprochen. Es ging dann auch um Familienandacht und so weiter. Und wir überlegten uns, die erste Kinderbibel zu holen. Und dann fragten wir wann fängt man dann am besten mit Familienandachten an? Und wir hätten jetzt eine Antwort erwartet, ja, mit 2 Jahren, mit 3 Jahren, wenn die Kinder eben schon gewisse Dinge verstehen. Er sagte, so früh wie möglich. Was hindert uns, an einem Bett eines Neugeborenen abends zu stehen und dieses Kind zu segnen und es Gott anzubefehlen? Natürlich werden wir mit dem noch nicht auf dem Schoß eine Kinderbibel aufschlagen. Wir haben unsere erste Kinderbibel relativ früh gekauft, glaube noch ziemlich in der Woche, wo wir dieses Gespräch hatten, und haben auch ziemlich früh angefangen, mit unserem Andreas dann diese Bilder anzuschauen. Nicht groß lange Geschichten gelesen, die Bilder angeschaut. Bei Noah ist das ja ganz schön, da kann man eben auf die Tiere zeigen und die Tierstimmen nachmachen und in kindgerechter Weise sie aber an das Wort Gottes heranführen. Das ist keine Garantie, dass die Kinder zum lebendigen Glauben kommen. Es ist keine Garantie dafür, dass sie nicht später auf falsche Wege kommen. Aber die Möglichkeit, dass sie Jesus als ihren Retter kennenlernen, ist wesentlich größer, als wenn man das alles unterlässt. Das regelmäßige Gespräch mit Gott im stillen Kämmerlein wird, glaube ich, auch bei Eunike hier zum Segen beigetragen haben. Also das persönliche Gebet, aber ich habe gerade Mut gemacht, eben auch für die Kinder und auch da, wo es eben dann passend ist, auch mit den Kindern zu beten. Gebet verändert die Welt. Gebet wird auch deine Welt und die Welt deiner Kinder verändern. Es gibt eine nette Geschichte, wo wir merken, wie Gebet mit dazu beitragen kann, die Welt zu verändern, auch wenn es nicht um die eigenen Kinder geht. Von George Werver, Gründer von Operation Mobilisation, einem bekannten Missionswerk, heißt es, dass als er noch Gymnasiast war, haben zwei Frauen, die die Gymnasiasten ihrer naheliegenden Schule an ihren Fenstern vorbeigehen sah, haben die Frauen angefangen, für diese zu beten. Und einer von diesen Jungs war dieser George. Er ist dann später zum Glauben gekommen und hat, wie gesagt, dieses Missionswerk gegründet, das bis heute aktiv ist und dafür gesorgt hat, dass das Wort Gottes in viele Winkel dieser Erde gekommen ist. Unter anderem, weil zwei Frauen angefangen haben, für Jungs zu beten, die sie gar nicht persönlich groß kannten, die ihnen aber am Herzen lagen. Und so sollte es eigentlich das Normalste von der Welt sein, dass wir täglich für unsere Kinder vor Gott einstehen und sie unter seinen Schutz und Segen stellen. Aber das können wir natürlich auch für Menschen tun, die nicht unsere leiblichen Kinder sind, die uns aber dennoch am Herzen liegen, wie diese beiden Frauen das gemacht haben. Wir können uns vielleicht einen jungen Menschen aus der Gemeinde geistlich greifen und für diese Person beten, ihn auf die persönliche Gebetsliste mit raufnehmen und vielleicht dann irgendwann mal den Mut haben, auf ihn zuzugehen und ihm das auch zu sagen, weil das ist auch eine große Ermutigung, von anderen zu hören: Du, weißt du was, ich bete jeden Tag für dich. Vielleicht mal nach konkreten Anliegen zu fragen, wie auch immer. Denken wir an den Zugang zum Thron der Gnade, den wir haben als gläubige Menschen, was das ausmacht. Und wir dürfen dort auch die Menschen vor Gott hinlegen, die ihn noch nicht kennen, damit sie ihn kennenlernen. Und dann ein letztes. Ermutigung und Unterweisung aus dem Wort Gottes. Auch das gehört natürlich zu einer ganzheitlichen christlichen Erziehung, denn die Grundlage für unser Handeln und Reden ist Gottes Wort. Für Eunike waren das die Schriften des Alten Testaments, die sie Timotheus, so stelle ich mir das vor, auch lieb gemacht hat. Auf ihre Art, im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatte. Und wie könnt ihr euren Kindern Gottes Wort lebendig nahebringen und lieb machen? Ich glaube, es fängt beim eigenen beständigen Lesen an und setzt sich über das Vorlesen und das Gespräch darüber fort und eben dann auch die gemeinsame Familienandacht, zu der ich ja eben schon einige Dinge weitergegeben habe. Timotheus selber wurde zu einem treuen Verkündiger des Wortes Gottes und zu einem verantwortlichen Gemeindeleiter. Das hat das Leben seiner Großmutter und Mutter bewirkt. Natürlich nicht alleine. Gott musste in sein Leben eingreifen, das ist klar. Aber Gott hat diese beiden Frauen genommen und sie geistlich relevant werden lassen für sein Leben, was er dann später zur Ehre Gottes gelebt hat. In ihm, so beschreibt es Paulus, wurde ungeheuchelter Glaube sichtbar, der sich bereits im Leben seiner Mutter und Großmutter zeigte. Die Grundlage, ganz klar, das Wort Gottes. Die Kraftquelle, das Gebet. Und die Dokumentation, das ausgelebte Vorbild, was prägt. Solche Mütter und Väter, ob leibliche oder geistliche, sucht Gott und will sie gebrauchen, um die Welt zu verändern und sein Reich zu bauen. Sie sind es, die den Unterschied machen. Sie sind geistlich relevant für Gottes Reich. Du bist geistlich relevant für Gottes Reich. Es beginnt jedoch immer im eigenen Einflussbereich, in der Erziehung unserer Kinder zu Männern und Frauen Gottes, sowie in der Begleitung von Menschen durch praktizierte Jüngerschaft. Und genau dazu lädt Gott ein und macht Gott Mut. Amen.